Wir singen gleich ein Lied, was zu dem Abend passt. Das heißt, Herr, du gibst uns Hoffnung. Der Abend heute steht unter der Überschrift Zeitströmungen und das nächste Stichwort ist geistliche Herausforderung. Lebens als Christ in unserer Zeit. In dieses Thema hat sich Herr Kurt Schneck rein vertieft und sich für uns vorbereitet. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich. Die Zusage für diesen Bibelkurs ist schon über 2 Jahre alt und wir sind sehr, sehr froh, dass Sie heute kommen konnten aus einer anderen Freizeit heraus, direkt vom Schloss Klaus, wo Herr Schneck, weiß nicht wie viele Jahre lang, der Direktor war von dem Schloss Klaus, dem geistlichen Zentrum der Fackelträger Schloss Klaus. Jetzt ist er auf dem Papier im Ruhestand, aber in Wirklichkeit sehr viel unterwegs als Bibellehrer, als Leiter von Freizeiten mit wunderbaren Reisen. Manche kennen ihn sogar jetzt von seinem Einsatz in Villingen in unserem Gästehaus in diesem Sommer, im Frühsommer. Herzlich willkommen. Und wir singen das Lied, Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben, Nummer 330. Und dann gehört die Zeit schon dem Vortrag.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten von 3 Vorträgen über geistliche Herausforderungen heute. Das wird uns beschäftigen. Ich habe 3 Themen gewählt. Also heute haben Sie schon Pech gehabt. Sie sind da und können nur unter größerem Aufwand mittendrin den Saal verlassen. Bei den beiden anderen Themen kann man sich schon aussuchen. Heute wird es zunächst um Narzissmus gehen. Beim zweiten Vortrag möchte ich was über die Informationsgesellschaft sagen. Da kann man schon wegbleiben, vor allem als junger Mensch. Und beim dritten Thema, wenn es um Materialismus geht, und das greift auch tiefer als wie nur Konsum, wenn es um diese ganze Frage geht, Gott lieben von ganzem Herzen oder den Dingen verfallen, dann setze ich mich hier wahrscheinlich dann im Halbkreis auf. Ich halte diese Themen für wichtig, entscheidend. Es gibt noch mehr in dieser Reihe, alles geht aber nicht. Zeitströmungen, und ich nehme das Bildwort oder die Metapher wörtlich. Die Zeit, die Geschichte, das ist so ein Strom, breit und mächtig, sehr behäbig geworden, wälzt sich so dahin. Ihr kennt es vom Rhein, wir kennen es von der Donau. Wenn du in Linz auf der Nibelungenbrücke stehst, das ist so ein breiter, machtvoller Strom, der sich unbeirrbar dahin wälzt. Da sind viele Dinge eingeflossen. So ein Strom entsteht aus Zuflüssen. Man nennt das, was sich da hinzufügt, dann eben Einflüsse. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, dass in diesem Strom so eine Flasche treibt. Also nicht, dass ich irgendjemanden hier mit dieser Flasche in Verbindung bringe. Aber nehmen wir mal an, da treibt so eine Flasche in diesem Strom. Das ist angenehm. Die kann sich tragen lassen. Sie lässt sich treiben, muss sich keine Gedanken über die Richtung machen. Und dann passiert etwas Interessantes. Achtung, die Flasche bekehrt sich. Ist schon vorgekommen, dass Flaschen sich bekehren. Aber Achtung, sie liegt immer noch in diesem Strom. Sie liegt andersrum, okay, und wird trotzdem weitergetragen Trotz Bekehrung treiben viele Christen weiterhin im Strom dieser Zeit. Sie liegen andersrum, dass die Welt sagt, was seid denn ihr für welche? Ihr liegt verkehrt rum. Nein, ihr liegt verkehrt. Nein, ihr liegt verkehrt. Aber aufs Große und Ganze gesehen, alles, was in diesem Strom ist, wird von diesem Strom getragen, fortgetragen, getrieben. Man könnte das Bild noch vertiefen. Es ist nicht einmal nur so, dass wir in so einen Strom geraten sind, der uns dahin trägt, sondern der Strom ist auch in uns geraten. Wir haben unterwegs ganz schön viel Wasser geschluckt, haben das begierig oft aufgenommen, was die Welt so tut und treibt und macht und denkt, was sie schätzt, wo ihre Wertungen liegen, das bestimmt uns, es trägt uns mit und es ist sehr zu unserer zweiten Natur geworden. Lass uns da ehrlich sein und uns da nichts vormachen. Wie gesagt, unter diesen Zeitströmungen, da sind einige, die haben schon eine lange Geschichte, andere sind jüngeren Datums, sie sind allesamt sehr machtvoll. Wenn ich eine Liste machen würde, und ich werde noch ein paar Stichworte nennen, aber wenn ich eine Liste machen würde, würde ich sagen, eine der machtvollsten Strömungen ist zum Beispiel der Individualismus. Werden wir jetzt in dieser Woche nicht besprechen. Aber der Individualismus, ich werde gleich noch eine Kleinigkeit dazu anmerken, dass der Einzelne wichtiger ist als das Ganze. Natürlich, wir haben eine Geschichte hinter uns, die ist gnadenlos schiefgegangen. Da wurde uns gesagt, du bist nichts, dein Volk ist alles. Manche haben das vielleicht von den älteren Semestern sogar noch live mitgekriegt. Heute sagt man, nee, ich, der Einzelne, das ist wichtig. Relativismus wäre noch so eine Strömung. Oder Postmoderne. Relativismus sagt einfach, es gibt keine absolut gültigen Wahrheiten mehr. Aus, Ende der Durchsage. Du siehst die Dinge so, ich sehe sie anders. Alles ist gleichgültig und damit ist auch alles gleichgültig. Das ist dieses postmoderne Denken, das keine absoluten Wahrheiten mehr zulässt. Technologische Gesellschaft könnte man nennen. Erlebnisgesellschaft, Fun Culture, Spaßkultur. Heute zählt, was Spaß macht, wo die Events zu Hause sind. Und dann eben die drei Themen, die ich ausgewählt habe, weil sie mir ganz besonders brandig erscheinen, über Narzissmus, über die Informationsgesellschaft oder diese Welt, die zunehmend natürlich von den Digital Natives bevölkert wird, das heißt den Leuten, die mit Internet und Smartphone aufgewachsen sind. Und ich werde da weniger über die Inhalte reden, sondern vor allem darüber sprechen, was das mit unserem Hirn macht. Das ist ein Hammer. Es verändert unser Gehirn. Und dann eben über die Verfallenheit den Dingen gegenüber, der Dauerbrenner schlechthin. Ich mache für heute Abend so ein bisschen Herleitung. Ist ja Bibelschule, ist mir gesagt worden, und ich soll einen Vortrag halten und keine Andacht. Eines der ganz starken Momente der Geistesgeschichte überhaupt könnte man unter diesem Stichwort zusammenfassen, Anthropozentrik. Es ist so ein bisschen ein Zungenbrecher, heißt aber nichts anderes als der Mensch im Zentrum, Ich bin das Maß aller Dinge. Ich bin in allen Dingen die letzte Instanz. Ich bin ein autonomer Mensch, ein Mensch, der sich selber seine Ordnungen gibt, selber seine Gesetze gibt, selber sich seine Regeln macht. Ich bin mir selber das Gesetz. Auto ist selbst, Nomos ist Gesetz. Also das Auto ist Gesetz. Nach dem Auto muss ich alles richten, hier in Deutschland. Nein, das ist was anderes. Das ist eine Erfindung, die wir dem griechischen Geist verdanken. In der griechischen Philosophie hat mehrere Jahrhunderte vor Christus der Protagoras einmal gesagt, ich bin als Mensch das Maß aller Dinge. Von dem kommt das. Hebräisches Denken, wie die Bibel das sagt, würde es ganz anders sehen. Höre, Israel, was dein Gott dir zu sagen hat. Und du bist nicht dein eigenes Gesetz, sondern die Tora, die Weisung Gottes, die ist maßgeblich. Und dieses Denken, Gott als Geber guter Ordnungen und Werte und der, der sagt, wie das mit dem Leben geht und wie das Leben gelingt, diese Tradition war sehr lange lebendig. Aus ihr ist das Evangelium auch herausgewachsen. Bis die Sache ins Rutschen kam und sich zu dem, was eigentlich dieses hebräische Denken war, sich da immer mehr der griechische Geist hineingemischt hat. Und da fingen die Dinge im Lauf der Geschichte an, so ein bisschen schief zu gehen. Also eine kleine geschichtliche Bewegung hier, um das anzuzeigen. Hebräisches Denken würde sagen, höre Israel. Der Herr, dein Gott, ist ein einiger Gott. Und dieser Gott gibt dir seine Weisung, seine Unterweisung. Und du, Mensch, bist nicht dein eigenes Gesetz. Griechischer Geist sagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und diese Sache bestimmt uns die Geschichte hindurch. Wir können nicht alles aufrollen. Eine ganz wesentliche Sache, die dann gekommen ist, ist mit der Renaissance gegeben. Ihr kennt diese Skizze von Leonardo. Die Renaissance war eine ganz bemerkenswerte Epoche. Die Wiederentdeckung des Menschen, die Wiedergeburt des Menschen. In der Renaissance wurde entdeckt, der Mensch ist großartig. Der Mensch hat Würde, der Mensch hat Wert. Die Renaissance hat den Menschen wieder ganz stark betont, nachdem er das ganze Mittelalter hindurch sehr abgewertet war. Hat die Renaissance den Menschen wieder entdeckt. Rinascere, die Wiedergeburt des Menschen ist da gemeint. Und das ist das Spannende an der Sache, da wurde das Individuum wiederentdeckt. Und dieses wiederentdeckte Individuum, das wurde aufgewertet, ernst genommen. Dieses wiederentdeckte Individuum rückt auf einmal in die Mitte. Und geistliche Größen, Kirche, Ämter, Bischöfe, Päpste, das begann sich zu relativieren. In der Renaissance hat man entdeckt, man muss nicht unbedingt verheiratet werden von den Eltern, weil die Grundstückslage gerade günstig ist. Man kann sich auch eigenhändig verlieben. In der Renaissance schreibt der Leone Battista Alberti als erster eine Autobiografie. Ja, bis jetzt wurden nur Lebenserzählungen von Bischöfen, Päpsten und solchen Figuren gemacht, Kaisern. Jetzt schreibt ein ganz normaler Mensch, Sterblicher, er war Künstler, Forscher und so weiter, der schreibt seine eigene Lebensgeschichte auf. Er sagt, ich bin wichtig. Das heißt, die Entdeckung des Individuums, die Aufwertung des Individuums. In der Renaissance wird übrigens auch das Tischbesteck oder besser gesagt das Tischgedeck erfunden. Anstatt dass alle in die Schüssel in der Mitte langen, kriegt jeder sein eigenes Gedeck. Das ist Individualismus. Noch etwas war ganz wichtig. In die Zeit der Renaissance fällt natürlich die Reformation. Und die Reformation wiederum hat das, was in der Renaissance entdeckt wurde, natürlich genauso betont, allerdings jetzt natürlich mit einem positiven geistlichen Aspekt. Das, was im Evangelium angeboten wird, das ist nicht einfach einem Kollektiv vorgelegt. Bei Luther ist völlig klar, das Angebot des Evangeliums, das Kreuz, die Auferstehung, das ist pro me, für mich. Ich muss es glauben, ich muss es annehmen, ich muss mich dem aussetzen. Es geht nicht mehr darum, dass es in einem mystischen Leib Christi passiert, wo ich hineingetauft wurde und zu dem man irgendwie gehört und da wird man christlich sozialisiert, sondern Luther hat die Frage ganz klar auf den Punkt gebracht, glaubst du das? Glaubst du das? Deine persönliche Entscheidung ist gefragt. Jetzt ist nur das Drama, dass nichts natürlich unbeschädigt bleibt. Das gehört zur Zeit dazu. Alle guten Dinge können ganz schnell umschlagen, zumindest ins Problematische. Und eine der nächsten Sachen, die so im Laufe der Geschichte auftaucht nach dem Individualismus, ist dieser Subjektivismus. Ne? Ich muss mich entscheiden, ja. Subjektivismus heißt, so wie ich die Dinge sehe. Auch im Geistlichen dann. Und wenn es mir nicht einleuchtet und noch ein paar anderen in meiner Umgebung nicht passt, dann verlassen wir die Gemeinschaft und gründen eine neue Gruppe. Die Folgegeschichte der Reformation ist die Zeit auch der ganz vielen Spaltungen, Trennungen, des Auseinanderlaufens, es nicht mehr miteinander aushalten wollen. Ich sehe das so, wenn ihr das nicht teilen könnt, dann sind wir weg. Ich war in einem Ort in der Bibelschule, in Carnforth, und ich habe mir sagen lassen, in diesem Ort, das ist eine oder ein Städtchen vielleicht, 15.000 Einwohner, gibt es 30 verschiedene Kirchen. Und bei uns wurde immer gewitzelt in der Bibelschule, dieser Subjektivismus, der führt dazu, dass du drei Leute hast, eine Orgel und eine neue Sekte. Gefährlich wird der Spiritualismus dann, oder dieser Subjektivismus dann, wenn er noch spiritualistisch wird. Nicht spiritistisch, bitte, sondern spiritualistisch. Das heißt, ich selber empfange alles direkt vom Heiligen Geist, senkrecht von oben. Und im Subjektivismus und im Spiritualismus hast du plötzlich den Geist ohne das Wort. Nicht früher hatte man oft das Wort ohne den Geist. Das war auch nicht gesund. Aber da hast du plötzlich den Geist ohne das Wort. Der Geist redet mich direkt an. Die ganzen Schwärmerbewegungen, die gelenkt und geleitet waren, direkt, senkrecht von oben. Natürlich hat das auch ein Wahrheitsmoment. weil Gott auch persönlich anreden kann. Aber es kann auch dazu führen, dass Leute sich durch den Geist legitimiert fanden in einer völlig unbiblischen Lebensweise. Gerade bei den Täufern und bei anderen schwarmgeistigen Bewegungen ist ganz schnell die Ethik aus dem Ruder gelaufen. Denn da hatte man es vom Geist, wie das mit dem Sex ist, nicht vom Wort. Das heißt, immer positive Momente und dann ganz schnell auch ein Umschlagen. Und der Subjektivismus ist so ein gefährliches Moment. Wie ich die Dinge sehe, so sehen sie aus. Mir sagt keiner was, mir redet keiner was drein. Das hat sich dann in unserem Jahrhundert, wenn man so möchte, zu einer anderen Richtung verdichtet und die nennt man auch mit so einem schönen Fremdwort Psychologismus. Beim Psychologismus, da geht's verstärkt um mich und meine inneren Zustände. Das ist eine Sache, die seit 40 Jahren, sage ich mal, Pi mal Daumen, 30 Jahren, immer mehr ins Christentum hineinkriegt. Ich muss mich ernst nehmen. Ich muss nach meiner Seele fragen. Ich muss nach meiner Geschichte fragen. Das ist auch wieder richtig natürlich. Ich muss danach fragen, wie ich geworden bin, was mit mir passiert ist, was in meiner Lebensgeschichte gelaufen ist, welche Traumata ich womöglich erfahren habe, ob ich womöglich irgendwann einmal schief am Pott gesessen bin und seitdem ein Problem mit Abgeben habe und so Sachen. Ich muss mich mit mir selber befassen. Wieder, das hat ja sein Gutes. Ich kenne zu viele Leute, auch Leiter, die sich nie mit ihrer Lebensgeschichte auseinandergesetzt haben. Und die denken, jede Grobheit und jede Unart und jede Pflegehaftigkeit, das wäre Führung des Heiligen Geistes und ein dynamisches Führertemperament. Ja, mal ein bisschen gucken. Aber der Psychologismus hat gesagt, du bist wichtig. Man hat ja lange Zeit auch unter Christen gesagt, nimm dich nicht so wichtig. Man hat uns nur als geistliche Wesen betrachtet. Deine Seele, das ist nicht so ein sicherer Boden, das ist schwankender Boden. Bau nicht auf deine Seele. Sprüche sagt es auch, verlass dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich nur auf den Herrn. Müsste man auslegen, was da gemeint ist, aber... Lange Zeit hat man den Menschen in seiner Seele nicht wichtig genommen, hat das Emotionale gegen das Geistliche auch abgewertet. Und so haben auch viele Leute in unseren Gemeinden hineingekriegt, die mit einer nicht aufgearbeiteten und nicht bewältigten Lebensgeschichte herumlaufen. Und das Kuriose bei denen ist, diese nicht bewältigte Lebensgeschichte wiederum, die wird zum Hemmfaktor für alles geistliche Wachstum. Wäre ein ganz eigenes großes Thema. Der Psychologismus hat seinen Wahrheitsmoment, wo er sagt, schau einmal, was da bei dir los ist. Denn lange Zeit hat man uns gesagt, nimm du dich nicht so wichtig, glaube nur. Bete nur, vertraue, der Geist ist entscheidend. Da hat man das entdeckt. Ich muss einmal auch nachschauen, was da bei mir los ist, wie ich geworden bin, was ich da schließlich heute darstelle. Und dann, wenn das ganz stark in ein Extrem umschlägt, spricht man vom Narzissmus. Und ich habe ihn deshalb unter die Linie geschrieben, weil er wirklich problematisch ist. Obwohl er hat auch einen Wahrheitsmoment, wir werden es gleich sehen. Narzissmus. Der Narziss, das war ein Mensch, es gibt diesen Mythos für den Griechen in 12 verschiedenen Varianten. Er war hauptsächlich ein Mensch, der sich selber schön fand und in der Betrachtung seiner selbst, in der Spiegelung seiner Erfüllung. Also falls irgendjemand Parallelen zu unserer Zeit entdecken sollte, wo Leute dann mit so einem Gerät herumlaufen. Das ist das Ich-Gerät, gell? I-Phone. Und da machen sie Kick und Kick. Und der Narziss ist verliebt in sich selber. Das ist übrigens was anderes als eine gesunde Selbstannahme. Was nochmal ein eigenes Thema wäre. Der Narziss ist fasziniert von sich selber. Ist so mit sich beschäftigt, dass er sogar vergisst, lebensnotwendige Tugenden und Fertigkeiten zu erlernen und zu erwerben. Und so passiert es dem armen Narziss, dass er eines Tages, da ist noch eine Geschichte dazwischen mit der Nymphe Echo, aber das muss man jetzt nicht erzählen, aber da ist dieser Narziss eines Tages bei einem Teich, die Wasseroberfläche ist glatt, spiegelt sich darin, beugt sich immer weiter vor, ist so fasziniert von der Schönheit seines Gesichts, ist ein hübscher Kerl, ist so fasziniert von sich selber, dass er sich immer weiter vorbeugt, reinfällt und weil er nicht schwimmen konnte, prompt ertrinkt. Das ist der Mythos von Narziss. Jemand, der mit sich selber beschäftigt ist, sich selber unendlich wichtig nimmt, großartig findet, und damit bin ich direkt bei unserem Thema. Über heute Abend ein paar Takte zu dieser Thematik Narzissmus oder eine stabile Identität in Christus. Was bin ich eigentlich? Wer sagt, was ich bin? Sagt mir das der Spiegel? Sage ich mir das selber? Stelle ich mich selber dar? Oder kriege ich das von Christus? Die Antwort wird überraschend ausfallen. Erstens, es gibt ein unstillbares Bedürfnis nach Großartigkeit. Heute ist es sehr viel mehr verbreitet als in vergangenen Jahrhunderten. Viele kennen das auch. Man möchte etwas darstellen, man möchte etwas hermachen. Daher kommt das auch, dass viele in einer Selfie-Kultur ständig mit einem großen Thema beschäftigt sind. Self-Design, Selbstdarstellung, Selbstinszenierung, Selbstverliebtheit, eben Narzissmus in Reinkultur, sich spiegeln oder ein Bild entwerfen, das schön ist, das spiegelnswert ist. Spiegeln, spiegeln an der Wand. Wer ist der, die Schönste im ganzen Land? Und wer ist der Wichtigste? Und der Größte und der Genialste und der Coolste und der Kreativste? Das sind die Themen des Narzissten. Ich bin der Größte, Beste, Schönste, Tollste, Kreativste. Und das ist ein Bedürfnis, das haben viele. Es gibt eine schöne Sache über Lucy im Internet. Viele Eltern haben Kindern heute beigebracht, sie wären etwas ganz Besonderes. Naja, als wenn alle etwas Besonderes sind, dann weiß ich nicht mehr, was das Besondere an dem Besonderen ist. Dass du wertvoll bist, würde ich nie bestreiten. Dass du schön bist, dass du einzigartig bist. Zum Glück gibt es dich nur einmal, mich übrigens auch. Aber viele Kinder haben es von den Eltern beigepult bekommen, sie wären etwas ganz Außerordentliches. Und so lernen es viele, dass sie die Sonne, das Zentralgestirn in einem ganzen Kosmos sind, um das sich alles drehen soll. Man möchte so richtig glänzen. Woody Allen hat einmal gesagt, Menschen tun fast alles für 15 Minuten Ruhm. Da machen die sich in jeder Talkshow zum Affen. Wir wollen groß sein, wir wollen etwas darstellen, wir wollen etwas hermachen. Wir wollen etwas sein, das beeindruckend ist. Bleibt das aus, dass wir wahrgenommen werden? Keine Likes auf Facebook für manche? Dann erleben viele das als Kränkung und entwickeln die entsprechende Depression. Und bei manchen schlägt Kränkung um in Aggression. Da ist also ein unstillbares Bedürfnis nach Großartigkeit. Und ich deute das gleich einmal an. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Auch im Narzissmus gibt es ein Wahrheitsmoment. Dieses Grundbedürfnis nach Wert und Würde, nach wahrgenommen werden, angesehen werden, nach Wertschätzung, Größe und Schönheit, dieses Bedürfnis, herrlich zu sein, das ist nicht einfach falsch. Das trägt eine gewaltige Wahrheit in sich, also in jedem von uns, ein Verlangen nach Wert und Würde und Größe, Schönheit oder Herrlichkeit. Wenn ich im Folgenden ein paar Momente des Narzissmus anzeige, dann rede ich mehr über ein Zeitphänomen, nicht so sehr über ein Krankheitsbild. Allerdings, je ausgeprägter die folgenden Merkmale sind, desto mehr nähert sich das Ganze natürlich einem Krankheitsbild an. Psychiater sagen, dass Narzissmus, wenn es wirklich als Krankheitsbild bei einem Menschen da ist, eine narzisstische Störung gehört zu den am schwersten zu behandelnden Störungen. Es kommt gleich so in der Nähe von das Love-Hate-Syndrom. Was ist Narzissmus? Wie äußert sich? Vier Merkmale. Das ist ein bisschen sachlicher, fachlicher Teil. Ich halte ihn kurz. Aber was gehört denn dazu? Nun, zunächst Egozentrik. Zum Narzissmus gehört Egozentrik. Das ist mehr als Egoismus. In der Egozentrik, da ist ein Mensch unfähig, einmal die Perspektive der Mitmenschen wahrzunehmen und sich in deren Rolle hineinzuversetzen. Egozentrik heißt absoluter Vorrangstellung des eigenen Standpunktes. Nur wie ich es sehe, sage, gewichte, nur so ist es richtig. Von Muhammad Ali, dem größten Boxer aller Zeiten, sagen manche Forscher, er hat zu dieser Zeit des Narzissmus eine Stimme gegeben, hat einmal gesagt, ich weiß nicht immer, wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich recht habe. Ein Egozentriker misst seine Mitmenschen und ihre Handlungen beständig an sich und seinen Perspektiven. Er ist das Maß aller Dinge. Er ist der Maßstab. Andere Standpunkte, praktisch belanglos. Ein zweites Moment ist Empfindlichkeit. Narzissten haben ein Erbe aus der Kindheit mitgenommen. Diese panische Angst, nicht gut genug zu sein, zu wenig an emotionalem Futter erhalten zu haben. Und so wehren sie sich permanent gegen mögliche Missachtung. Es sind Menschen, die leben in ständiger Furcht vor Tadel, Zurechtweisung und Benachteiligung. Kurioserweise mischt sich das mit dem, je mehr man jemandem sagt, wie großartig er ist, gleichzeitig hat er diese unglaubliche Angst, es eben doch nicht zu sein. Mit Kritik können sie nicht umgehen, sie erschüttert sie aufs Tiefste, auch wenn sie noch so berechtigt und sachlich ist. Kritik prägt sich unauslöschlich in das Gedächtnis ein. Kritik wird als eine der ultimativen Kränkungen erfahren. Der Narzisst ist empfindlich. Das Schlimmste, was ihm passieren kann, dass jemand seine Großartigkeit, seine Größe in Zweifel zieht, ihn in Frage stellt. Entzug von Lob und Anerkennung können sie kaum verkraften. Und weil sie das nicht wollen, wehren sie Kritik ab, lehnen sie ab, setzen sich ihr nicht aus, werden und sind beratungsresistent und sind tief gekränkt, wenn jemand etwas Kritisches sagen sollte: Wie kann man nur so über mich reden, mich so wenig schätzen, mich derart beleidigen? Wie kann man mich so übergehen? Wie kann man meine Gefühle derart ignorieren? Das sind die Momente der Empfindlichkeit, absolut dünnhäutig. Und selbst wenn jemand nicht gespendete Privilegien eben nicht bekommt oder normale Behandlung, selbst das ist schon eine Ungeheuerlichkeit. Der Narzisst will hoch erhoben sein, er will auf den Thron, er will die Mitte, er will das Zentrum sein. Und wenn er das nicht kriegt, dann ist er tief gekränkt. Wie gesagt, das gibt es in allen möglichen Schattierungen, in allen möglichen Graden. Ein Mangel an Empathie und Mitgefühl gehört auch zu dieser Persönlichkeitsstruktur. Empathie, das ist diese Brücke zum Herzen. Das ist die Fähigkeit, sich ohne Vorbehalte in andere Menschen hineinzuversetzen, ihre Gedankengänge und Gefühle aktiv mitzuerleben. Das ist die Voraussetzung für menschliche Kommunikation. Einfühlen, einander verstehen, die Sichtweise des anderen akzeptieren, Mitgefühl mit seiner Lage zu haben. Barack Obama hat einmal gesagt, Mitgefühl ist die Qualität eines Charakters, die vermag, die Welt zu ändern. Und der Mann, der die Nazi-Größen, die beim Nürnberger Prozess angeklagt waren, psychologisch begleitet hat oder sie immer wieder aufgesucht hat. Dieser Mann hat gesagt, ich stehe insgesamt vor einem Rätsel. Die ganze Frage, wie das geschehen konnte, wie Menschen zu diesen Dingen fähig waren, die im Dritten Reich passiert sind, für die ganze Frage, ich habe in all meinen Gesprächen und Interviews keine Antworten gefunden, außer eines: das Fehlen jeglicher Empathie. Leute, die einfach nicht fähig, willens oder bereit waren, Mitgefühl an den Tag zu legen. Ein Manager wird am Morgen von einem lästigen Zwischenfall aufgehalten. Er hat beim Einparken eine alte Frau nicht gesehen. Das rückwärtsfahrende Auto touchiert ihren Stock und sie kommt zu Sturz, zieht sich einen Schenkelhalsbruch zu, erholt sich nicht mehr, wird zum Pflegefall. Ihr Leben hat sich durch die Unachtsamkeit des Managers grundlegend geändert, negativ für alle noch verbleibende Zeit. Sofort übergibt der Manager die Angelegenheit seinem Anwalt, teilt ihm mit, er wolle nicht mehr damit belästigt werden, keine Entschuldigung schreiben an die Frau, kein gutes Wort, kein Blumenstrauß ins Pflegebett, kein Besuch, nichts. Als der Anwalt über die Größe des Schadens und die zu erwartenden Verhandlungen und das schlimme Schicksal der Frau den Manager informiert, lautet die Antwort des Managers: Da werde ich durch diese Oma schon auf dem Weg ins Geschäft aufgehalten und jetzt noch ihre Anrufe, solche Altweibergeschichten interessieren mich nicht, das ist ihre Angelegenheit, verschonen Sie mich mit dem Krimskrams, ich will damit nichts zu tun haben und nichts mehr davon hören. Muss ich mir mal vorstellen. Jemand in leitender Funktion, übrigens wahre Geschichten, gell? Alles nicht erstunken und erlogen. Mangel an Mitgefühl. Und dann eine starke Sache, die immer wieder eine Rolle spielt, ist die Entwertung. Der Narzisst ist jemand, der versucht, sich selber aufzuwerten, indem er andere niedermacht. Er muss abwerten, er muss andere klein halten, zur Not verdrängen oder mobben. Und zur Rettung des eigenen Selbstwerts muss er andere zerstören. Das sind ein paar Merkmale, die kommen aus dem psychologischen Bereich, die haben alle ihre Berechtigung, das ist inzwischen sehr genau erforscht. Ein drittes Moment in diesem ganzen Zusammenhang ist diese Frage nach Narzissmus in Kirche und Gemeinde. Und hier begegnen wir einem ganz spannenden Phänomen, das für unsere Gemeinden hochdramatisch werden dürfte. Es geht zunächst um die Frage, gibt es in unserer Gemeinde noch Führung oder wird nur noch moderiert? Was meine ich? Wir haben sehr viele Leiter, die leiden unter ihrer Aufgabe. Die leiden unter ihrer Funktion, unter ihrem Amt. Denn es ist ausgesprochen schwierig geworden, heute zu leiten. Viele der Leiter sind verängstigt, unsicher, haben Angst, ja, alles richtig zu machen, Angst für Fehler angegriffen zu werden, Angst vor Infragestellen. Der Respekt vor den Verantwortungsträgern in Kirche, Staat und Gesellschaft nimmt immer mehr ab. Jeder im Publikum hat seine Meinung und vertritt sie offensiv und lautstark und will sie durchsetzen. Und die Grenze zwischen Mündigkeit bei einem Gemeindeglied und Rechthaberei, Besserwisserei, Arroganz, sich selber jetzt in die Mitte stellen und seine Bedürfnisse gewartet zu bekommen, diese Grenze ist zunehmend fließend geworden. Pastoren fühlen sich mehr hinterfragt, entwickeln einen Zwang, sich zu rechtfertigen, müssen Unterstellungen aushalten. Manches, was Leiter zu hören bekommen, ist schlicht schmerzhaft, frech, bösartig, kränkend und zutiefst verunsichernd. Die müssen sich eine Menge anhören in den Gemeinden. Jeder weiß es besser. Jeder hat seine eigene Vision. Viele sind von ihrer eigenen Meinung überzeugt, gell? Spiritualistisch. Ich habe es senkrecht von oben. Du hast es nur aus dem Amtsblatt. Aha. Mich führt der Geist, dich die Dienstvorschrift. Man kann das Phänomen noch weiter beschreiben. In dieser Lage neigen Leiter dazu, nicht mehr zu führen, sondern nur noch zu moderieren. Sie begleiten den Gesprächsprozess. Sie versuchen, die Stimmung, die Gemengelage herauszufinden. Sie gehen nicht mehr vorne weg, sondern gehen von Grüppchen zu Grüppchen, um zu erspüren, wie sie die nächste Sitzung überleben können. Sie führen nicht, geschweige denn nach Werten, nach Visionen, nach gottgegebenen Zielen der Sendung. Man versucht in einer Gemeinschaft, wo jeder sich selber behauptet und auch groß macht, da versucht man so irgendwie über die Runden zu kommen. Gemeindeglieder müssen sich fragen, ob sie selbstverliebte Nörgler sind oder geistlich mündige Menschen. Es ist die große Kunst eines Gemeindegliedes, diese Balance herauszufinden, wo sie sagen, ja, ich habe natürlich ein eigenständiges Leben mit Gott und ich entdecke Dinge in seinem Wort und zu mir redet er eben auch und er zeigt mir Sachen auf. Und gleichzeitig stehe ich unter einer Ordnung. Ich stehe unter Weisung. Und ich muss dem Amt den Respekt zollen, den es verdient. Mündigkeit heißt nämlich auch, ich habe verstanden, es gibt Führung und Geführte, Leiter und Angeleitete. Und Reife heißt auch, ich ordne mich unter, ohne mich blind zu unterwerfen. Ich bin kein rechthaberischer Schwätzer, sondern jemand, der nicht über das Maß seiner Berufung und seiner Einsetzung, egal was es ist, hinausgeht. Das wäre die zweite Sache, die heute schwierig geworden ist eben. Zu viele Selbstverliebte, auch in den Gemeinden, ihre Ideen, ihre Visionen, ihre Ansichten, ihre Vorstellungen, ihr Stil. Und wenn du da zu viele davon auf einem Haufen hast, dann treibst du deinen Leiter in den Wahnsinn. Die Antwort an der Stelle wäre sicher ein konstruktives Miteinander, statt ständig diese narzisstischen Kränkungsmechanismen fortzusetzen. Denn jetzt schlägt es natürlich wieder um, auch Leiter schlagen zurück. Oh ja, wenn du einen Leiter zu sehr drangsalierst, dann greift er auch zu den Waffen. Dann sucht er sich Gleichgesinnte, bildet Hausmachten, fängt an, die Schwächeren unter den Starken da abzuschießen, macht die gleichen Fehler, unter denen er selber leitet, versetzt andere in Angst und Schrecken, um sich davonzubringen. All das passiert dann. Was man heute als Phänomen sehr stark beobachtet, sind sogenannte Unchurched Believers. Also Gläubige ohne kirchliche oder gemeindliche Anbindung, die irgendwann einmal rausgemobbt wurden und nach ausreichend geistlichem Missbrauch die Segel gestrichen haben und gesagt, nee, hier nicht, da nicht mehr. Und dann gehen sie, vielleicht finden sie irgendwann einen Hauskreis oder zwei, drei zum Beten, aber viele Leute, die von dem enttäuscht sind, wie aggressive Leiter mit ihnen umgegangen sind, die gibt es auch. So, und jetzt kannst du das Ganze in einer Endlosschleife als liegende Acht durchdeklinieren. Endloser Regress. Ihr Lieben, es gibt nur eine Sache. Nur eins. Das ganze gegenseitige Kränken und Gekränktsein in unseren Gemeinden muss aufhören. Muss aufhören. Ende der Durchsage. Und ich muss das lernen, dass ich in Christus eine Identität habe, die nicht so ohne weiteres gleich einmal von einer Beleidigung umgeblasen wird. Und ich muss das lernen, dass ich mein eigenes geistliches Leben habe und dass ich mich einbringe und nicht ständig dabei den Leiter angreife, dass ich ihn ehre und ihm Respekt gebe und sage, du bist der, der uns führt. Beide Seiten haben zu lernen. Denn nur so kann die Welt etwas erkennen, dass eine christliche Gemeinschaft etwas Besseres und anderes ist als irgendein Club, der es auch nicht packt. Denn viele dieser Unchurched Believers, das kriegt die Nachbarschaft ja mit. Ne? Der geht jetzt nicht mehr am Sonntag zum Gottesdienst. Ist auch auf der Kegelbahn oder auf der Skipiste. Warum? Ja, Knatsch. Ach, klappt es bei euch auch nicht. Die Welt hat genug. Die braucht das nicht. Man könnte noch über Narzissmus in frommem Gewand reden. Es gibt leider zu viele, die sich ja persönlich auch in Arbeiten einbringen oder Sprüche drauf haben, wie ich möchte hier an diesem Platz mein volles Potenzial entfalten. Wenn ich das höre, dann kriege ich schon einen dicken Hals. Du bist hier zu dienen, nicht um dein volles Potenzial zu entfalten. Ich möchte mich gerne weiterentwickeln. Ich möchte mich an dieser Aufgabe entfalten. Das sind ganz verräterische Sprüche. Es gibt Menschen, die dienen so lange, wie es ihnen was bringt. Sie benutzen Teams und Aufgaben für sich. Der klassische Short-Termer, der weiterzieht, wenn ihm der Preis echter Hingabe abverlangt werden sollte. Das Phänomen ist ganz vielfältig und beschäftigt uns immer wieder. Wir haben gemerkt, in vielen Bereichen auch unserer Arbeit, da wo früher das angesagt war, man kam, ging an die Arbeit, am Monatsende gab es dann Geld und zwischendrin hat man halt so mal auch aus dem Koffer gelebt und hat ein kleines Zimmerchen gehabt. Als ich ans Schloss kam, ich hatte nichts anderes als zwei Koffer dabei. Ich wusste nicht, wo ich wohnen würde. Und ich habe die ganze Zeit nie über Geld geredet. Nie. Es war immer irgendwas da. Es hat einen Schlank erhalten, das muss man schon sagen. Heute, wo werde ich wohnen? Wie ist der Bodenbelag? Natürlich, was verdiene ich? Und die reden über das Sabbatical, bevor noch der erste Dienstmonat um ist. In jede Anstellungsverhandlung gehört das heute praktisch rein. Du musst mit den Leuten auch reden, wann sie ihr Sabbatical haben. Mich hat keine Sau gefragt, ob ich ein Sabbatical brauche. Das ist ein siebtes Jahr, wo man dann einmal aussteigt. Ich. So kann man nicht am Reich Gottes arbeiten. Wir haben zu viele Menschen in dieser Art. So, genug des grausamen Spiels. Ich bringe die Auflösung. Ich würde viertens behaupten, in dem Bedürfnis nach Großartigkeit, das, was man Narzissmus nennt, meldet sich etwas an, das wir verloren haben und das Gott gerne wieder schenken möchte. Nochmal langsam zum Mitschreiben. Auch in diesem Bedürfnis nach Großartigkeit. Da ist etwas drinnen, das wir verloren haben. Da meldet sich etwas an, das uns verloren ging. Und Gott möchte es gerne wieder schenken. Narzissmus, das ist Sehnsucht, die vom Kurs abgekommen ist. Paul Schütz hat einmal gesagt, man muss sich an die elementaren Dinge halten, denn die haben Hinweiskraft. Ein gescheiter Satz, gell? Aber er stimmt trotzdem. Warum lachen Leute? Ja, es ist ein Bedürfnis nach Freude. Und dieses Bedürfnis nach Freude bräuchte eine Erfüllung, die über bloßen Spaß und ein bisschen Gaudi hinausgeht. Lachen ist ein ganz elementares Moment am Menschsein. Narzissmus ist auch so ein elementares Moment am Menschsein. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ein Narziss jemand ist, in dem immer noch eine Ahnung davon ist, wer er einmal war oder von Gottes Sicht her sein könnte? Könnt ihr euch das vorstellen, dass ein Narzisst, ein Mensch mit seiner Einstellung, eine tiefe Ahnung davon hat, dass er eine Berufung hat von Gott zu Größe, zu Herrlichkeit, zu Würde, zu Glanz und zu Schönheit? Denn das war ja der Mensch, ehe er aus dem Paradies raus musste. Das war er vor dem Sündenfall. Was war denn der Mensch vor dem Sündenfall? Abbild Gottes. Ebenbild Gottes. Widerschein der Schönheit Gottes. Du, der Mensch war wirklich großartig. Herrlich. Beeindruckend. Dieser Mensch war ein Wesen von Wert und Würde. Und als das verloren geht, muss er das Paradies verlassen. Aber eine Ahnung, eine Erinnerung nimmt er mit. Oder wird ihm weiter vererbt. Wird in sein Leben eingepflanzt. Der Geist des Menschen, das ist so eine Instanz, nicht seine Vernunft, sondern der Geist des Menschen, das ist so eine Instanz, die weiß, eigentlich sollte ich von Gott erfüllt sein. Nur bin ich jetzt tot. Prediger 3, Vers 11 sagt vom Menschen, du hast Ewigkeit in sein Herz gelegt. Paulus im Römerbrief im zweiten Kapitel, habt ihr die Woche gerade besprochen, hat Paulus das im Römerbrief im zweiten Kapitel drinnen, dass es da Leute gibt in dieser Welt, die suchen nach Ehre, die suchen nach Herrlichkeit, die suchen nach ewigem Leben, die haben ein Verlangen nach Gott. Sie haben noch nicht alle Antworten, aber sie haben ein Verlangen nach ewigem Wesen. Die wissen etwas. Könnte sein, dass mit Narzissmus da im Menschen etwas brodelt, wo ein Mensch entdeckt, ich will Größe, ich will Schönheit, ich will Würde, ich will was darstellen, ich will aufrechten Gang. Und Gott sagt, ja, das kannst du alles haben, wenn du es von mir nimmst. Wenn du es selber hinkriegen willst, wird daraus eine lächerliche Karikatur. Egozentrischer, empfindlicher, kränkender, entwertender Pinkel. Wenn du es von mir nimmst und mir erlaubst, dich wieder zu dem zu machen, wie es am Anfang gemeint war, wenn ich dich wieder zu meinem Ebenbild machen darf, dann wirst du ein Wesen von einer atemberaubenden Schönheit. Dann wirst du etwas ausstrahlen und dieser Welt zeigen und vor Augen führen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Doch, du wirst ein Wunder. Es glauben die meisten natürlich nicht, ne? Ist mir schon klar. Fromm, wie wir sind, können wir froh sein, dass wir uns aufgrund der Vergebung irgendwie in den Himmel hineinretten. Ne? Arme Würstel, Znirchtal, Zwutschgal. Luther hat dieses tolle Wort vom stinkenden Madensack. Wurm und Geschmeiß. Übrigens, das sagen fromme Leute über andere Christen. Wir reden nicht von irgendwelchen weltlichen, abgefahrenen, verdrehten Figuren. Christen reden von Christen in dieser Art, dass sie ihnen ständig nur ihre Kleinheit, Geringheit, Minderwertigkeit, Fleischlichkeit, Verrücktheit, Zerstörtheit, Kaputtheit vorhalten. Als wäre das Heil so ein Pfusch gewesen. So eine mieselsichtige Flickschusterei. Gerade genug, um uns in den Himmel zu bringen. Da krauchen wir auf alle Viere rein. Was wäre denn das andere? Was wäre es, wenn man das Heil einmal so begreift, dass Gott sagt, das, was du einmal warst, oder in meinen Gedanken sein könntest, mein Ebenbild, das stelle ich wieder her. Nein, der Größte bist du nicht, aber du bist zum Größten berufen. Du bist nicht der Größte, aber du bist zum Größten berufen. Und dann könnte man natürlich fragen, der Sinn und die Bedeutung unserer Bekehrung, was ist denn das eigentlich? Und hier gibt es natürlich für einen narzisstischen Menschen einen fröhlichen Schlag in den Solarplexus da oben, wo so. Der Sinn deiner Bekehrung und meiner, es geht nicht immer nur um uns. Weißt du, warum du Christ geworden bist? Nicht, dass du in den Himmel kommst, das ist ein Nebenprodukt. Den Himmel gibt es echt als Draufgabe. Weißt du, warum du Christ geworden bist? Nicht, damit du besser schläfst, weil dein Gewissen ruhig ist und du jetzt keine Angst mehr haben musst, in die Hölle zu kommen, weniger Valium brauchst. Weißt du, warum du Christ geworden bist? Weil Gott sein Ebenbild wieder zurückhaben will. Es geht nämlich beim Heil darum, dass er seinen Willen kriegt. Und es geht darum, dass wir wieder werden oder dass wieder wird, was am Anfang einmal war. Er will, dass es wieder sehr gut wird. Und darum bedeutet das Heil vor allem, dass Gott dich wiederherstellt zu seinem Ebenbild. Das wollte er. Und dieses Ebenbild ist kein Pfusch. Und dieses Ebenbild meint ihn wirklich und spiegelt ihn wieder. So, und jetzt bist du wieder beim Narzissten. Nein, nicht du dich spiegeln. Ich gucke mich so in die Runde, wir kommen schon also zum Teil in ein Alter, da ist das mit dem Spiegel sowieso schon eine ausgesprochen fragwürdige Angelegenheit. Ne? Jeden Tag beim Aufstehen entdecke ich in meinem Gesicht neue Entfaltungsmöglichkeiten. Ne? Aber nein, es geht nicht darum, dass wir uns großartig finden, weil wir uns in den Spiegel schauen, sondern es geht darum, dass Gott aus uns etwas Großartiges macht. Darum geht's. Und dass wir als Christen uns auch anfangen, daran zu freuen, dass Gott sagt, jawohl, du bist kein Wurm. Du bist kein armes Würstchen, geh aufrecht. Ich stelle in dir wieder mein Ebenbild her. Ich will in dir wieder schaffen, was am Anfang war. Ich möchte dich wieder zu jemandem machen, der meine Herrlichkeit der Welt vor Augen stellt. Und ich glaube, wir haben eine Geschichte hinter uns. Da haben Christen an anderen Christen viel Negatives getan und gesagt, haben ihnen ständig ihre Geringheit, ihre Fleischlichkeit, ihre Sündhaftigkeit, ihre Fehlerhaftigkeit vorgehalten. Ja, doch, ich weiß, obwohl Römer 7 habt ihr schon gehabt, ja, in dieser Woche, Bibelschüler? Gut, dann wisst ihr über das Fleisch Bescheid. Kann ich mir alles schenken? Ich weiß schon um mein Fleisch, den alten Adam und meine alte Natur, die Mistkrücke. Doch. Aber Paulus bleibt eben in Römer 7 nicht beim Fleisch stehen. Sondern er sagt, der Geist, der Leben ist, hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Hat mich freigemacht. Wir müssen Gott wieder die Ehre geben, indem wir ihm zutrauen, dass er in seinem Heil etwas Großartiges schafft. Denn das Schöne ehrt ihn, das Gute ehrt ihn. Das, was ihn widerspiegelt, ehrt ihn. Wir entehren Gott, wenn wir denken, sein Heil reicht gerade aus, um uns so ein bisschen über die Runden zu bringen. Also nochmal, der Größte bist du nicht, ich auch nicht. Aber du bist zum Größten berufen. Eine Darstellung seines Wesens in dieser Welt zu sein. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Und dann sagst der Psalmist, du hast den Menschen nur wenig niedriger gemacht als Gott. Ah. Verstehst du? Nur so ein bisschen niedriger. Wenn wir heute sagen, Gott liebt mich, ihr Lieben, dann setzt das voraus beim Lieben ein Verhältnis auf Augenhöhe. Das Verhältnis zwischen Gott und mir ist nicht das Verhältnis zwischen einem Dackel und einem Fixstern, wo der Hund unten kläfft und der Stern oben blinkt. Nee, Liebe ist auf Augenhöhe. Und Jesus sagt zu den Jüngern, ihr seid meine Freunde, nicht meine Sklaven. Nur ganz wenig niedriger, so dass der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf erkennbar bleibt, aber dann auf Augenhöhe gestellt. Psalm 103, Vers 4, mit Ehre und Herrlichkeit hast du den Menschen gekrönt. Und jetzt könnte man einen Text an den anderen reihen. Vielleicht liefere ich sie bei einer anderen Gelegenheit noch einmal nach. Times, die Zeit ist um. Eins ums andere. Im Narzissmus, diesem Bedürfnis nach Größe, steckt ein Wahrheitsmoment. Dieses Wahrheitsmoment besteht in dieser Erinnerung, was wir eigentlich sein könnten, von Gott her. Wenn wir es von Gott nicht haben, holen wir es aus anderen Quellen, ist klar. Die dürftigste und das dünnste Rinnsal für Selbstbestätigung sind wir selber. Das geht nur am ehesten die Vorräte aus. Wir haben eine Ahnung, wer wir sein könnten, dürften, sollten. Und das, was wir sein könnten, das will Gott wiederherstellen oder hat er wiederhergestellt im Heil. Darum ist das Heil nicht, damit wir in den Himmel kommen. Darum geht es beim Heil nicht immer nur um uns, sondern es geht beim Heil darum, dass wir etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser 1, die Verse 6, 12 und 14. Dreimal in einem Kapitel. Wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Du bist nicht der Größte, aber du bist zum Größten berufen. Und Gott hat ein völlig vollständiges, umfassendes Heil geschenkt und schenkt mit diesem Heil alles in ein Leben hinein, was ein Mensch braucht, um jetzt wieder als Bild Gottes in dieser Welt zu funktionieren. Gott schenkt alles, damit wir dem Bild des Sohnes gleichgestaltet werden können. Und er macht es. Du bist nicht der Größte, aber du bist zum Größten berufen, Gott in dieser Welt darzustellen. Und wenn du dich richtig verstehst, dann heißt Christsein auch immer, wer dir begegnet, hat eine Gottesbegegnung. Denk mal groß von dir, aber in Größe, die Gott schenkt. Nicht Anmaßung, sondern eine Würde, die mir verliehen ist. Hier möchte ich es lassen. Danke fürs Zuhören. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, wir wollen dir jetzt danken für diese Perspektive. Wir möchten die Warnungen nicht überhören, dass wir uns als Gemeinschaft ehren und respektieren, als Leiter, als Führende und als Geführte. Und möchten so gerne, dass wir nicht den anderen verachten, links liegen lassen. Im Gegenteil, wir möchten im anderen jemanden sehen, der ihm auch dich widerspiegelt. Im anderen jemanden sehen, der auch dich zum Ausdruck bringt und so miteinander umgehen. Aber vor allem begreifen, dein Heil ist eine komplette Sache. Macht uns wieder ganz, vollständig, stellt uns wieder her, stellt uns wieder auf die Füße und macht uns wieder zu deinem Bild. Manchmal sind die Veränderungen erkennbar, manchmal dauern sie länger, aber weniger, als dass es wieder wirklich sehr gut wird. Weniger willst du nie für keinen von uns, und dafür danke ich dir. Amen.
So gut, dass wir noch bis nächsten Freitag Zeit haben, mehr von Ihnen zu hören. Vielen, vielen Dank, Herr Schneck. Und wir sind froh um die Fortsetzung. Gleich morgen kommen Sie doch wieder um 14 Uhr zur Bibelstunde mit Herrn Schneck und am Montag dann um 16 Uhr zum Unterricht zum Römerbrief und am Abend der Teil 2 von diesem Vortrag. Ganz, ganz herzlichen Dank. Thank you.